SRF 3.
Noch während in Polen die Wahlzettel emsig ausgezählt wurden, gab sich der amtierende Präsident Duda siegessicher und wollte seinem Gegner die Hand schütteln. Jetzt ist klar, er hat die Wahl tatsächlich gewonnen. Wir fragen, womit hat er denn gepunktet? Dann, noch im Februar, sah es schlecht aus für den Fußballclub Manchester City. Eine Sperrung vom europäischen Wettbewerb drohte. Doch das ist alles Vergangenheit. Warum? Die Antwort folgt gleich. Und eigentlich sind die Menschen in Kanada ganz zufrieden mit der Regierung von Premierminister Trudeau, wenn da doch nicht diese wiederholten Ausrutscher wären. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Während mehreren Stunden in der Nacht war nicht wirklich klar, wer nun in Polen das Rennen um die Präsidentschaft machen würde. Leicht lag Amtsinhaber Andrzej Duda immer vorne, aber eben nur leicht. Herausforderer Rafał Trzaskowski hatte nur wenig Rückstand. Dann aber kam die Wahlkommission früher als erwartet und erklärte Duda zum Sieger. Die Wahl zeigt, Polen ist ein Land, das politisch geteilt ist. Ziemlich genau halb-halb. Osteuropa-Korrespondent Roman Fehlinger, welche Hälfte hat sich bei dieser Wahl denn nun durchgesetzt?
Durchgesetzt hat sich die ländliche, die östliche, die tiefkatholische und männliche Hälfte Polens. Die Wahlgeografie ist wirklich eindrücklich. Der ganze Osten Polens, das sind zumeist ärmere Gebiete, haben ganz deutlich den amtierenden Präsidenten gewählt. Im Westen und in den größeren Städten hingegen hatte der amtierende Präsident Duda keine Chancen. Interessant finde ich auch, die Jungen und die Frauen, die haben sich mehrheitlich gegen Duda und für den Warschauer Stadtpräsidenten von der weltoffeneren Opposition, für Rafał Trzaskowski, entschieden.
Duda kann also weitermachen. Mit welchen Argumenten hat er sich denn am meisten Punkte verschafft?
Er hat sich Punkte weniger mit Argumenten als mit viel Stimmungsmache verschafft. Duda hat eine extrem gehässige Wahlkampagne gefahren, hat gegen Homosexuelle gehetzt, er hat Trzaskowskis Unterstützer als unpolnisch bezeichnet. Und auch wichtig bei diesem knappen Resultat, Duda konnte immer auf die Unterstützung der staatlichen Medien zählen. Die haben keinen Journalismus mehr gemacht vor diesen Wahlen, sondern nur Wahlwerbung für den amtierenden Präsidenten. Gleichzeitig muss man auch sehen, Duda und die Regierungspartei, die haben es geschafft, in den letzten Jahren diesen Leuten auf dem Land das Gefühl zu nehmen, sie seien abgehängt.
Und welche Folgen hat die Wahl denn nun für das Land, ganz allgemein, aber insbesondere auch für die Politik?
Nun, es wird politisch weitergehen wie bisher, aber eben wohl mit mehr Wucht, weil in den nächsten 3 Jahren gibt es keine nationalen Wahlen mehr in Polen. Das heißt, die rechtskonservative Regierungspartei muss noch weniger Rücksicht nehmen auf Andersdenkende als bisher schon. Das heißt, sie kann im Parlament mit ihrer absoluten Mehrheit Gesetze durchdrücken, ohne dass sie damit rechnen muss, dass der Präsident ein Veto einlegt. Alle Gegner der Regierung befürchten jetzt, dass in Polen die Demokratie und die Unabhängigkeit der Gerichte noch stärker unter Druck kommen.
Es gibt ja eben aber auch noch die andere Hälfte, diese Opposition, die hat die Präsidentschaftswahl jetzt verloren. Welche Mittel bleiben ihr denn, um die Regierung doch noch in die Schranken zu weisen?
Na, sie hat im polnischen Senat, der zweiten Kammer des Parlaments, beispielsweise die Mehrheit. Das heißt, die Regierungsgegner können Gesetze der Regierung verzögern. Sie können auch auf Missstände hinweisen, Öffentlichkeit schaffen, aber sie können Gesetze nicht verhindern. Dann gibt es in Polen nach wie vor viele kritische, unabhängige Medien und es gibt eine sehr engagierte Zivilgesellschaft. Und die hat beispielsweise bislang eine weitere Verschärfung des sowieso schon sehr strengen Abtreibungsverbots in Polen verhindern können. Also da besteht schon noch der eine oder andere Hebel.
Live im Info 3 Osteuropa-Korrespondent Roman Fehlinger. Vielen Dank. Nun zu den Nachrichten mit Daniel Hubacher. Und da geht es zuerst für einmal nicht um Viren, sondern um Zecken.
Ja, das erste Halbjahr 2020 scheint den Menschen nicht wohlgesonnen zu sein. Das BAG, das Bundesamt für Gesundheit, meldet bereits jetzt doppelt so viele Fälle von Zeckenenzephalitis, also einer Hirnhautentzündung, wie im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. 215 Fälle wurden gemeldet, bis Ende Juni 2019 waren es 97 Fälle gewesen. Zecken sind in bestimmten Regionen von einem Virus befallen. Bei einem Stich kann sich dadurch beim Menschen eine Hirnhautentzündung entwickeln. Wegen der Corona-Pandemie droht Millionen von Kindern weltweit ein Bildungsnotstand. Davor warnt die Kinderhilfsorganisation Save the Children. Bis zum Jahresende könnten fast 10 Millionen Kinder vom Unterricht ausgeschlossen sein. Besonders betroffen seien Mädchen in ärmeren Regionen oder Konfliktregionen. Sie würden oft in Kinderarbeit oder Frühehen gezwungen. Save the Children fordert deshalb Kreditgeber auf, armen Staaten mehr Zeit zur Rückzahlung von Krediten zu geben. Außerdem müssten Kinder während der Pandemie Zugang zu digitalem Unterricht haben. Und in Spanien meldet in den ersten Tagen in vielen Regionen erneute kleinere Corona-Ausbrüche. Unter anderem Katalonien hat daraufhin die Maskenpflicht verschärft. Die Baleareninseln ziehen nun nach. Auf Mallorca, der größten der Baleareninseln, hatten am Wochenende am Partystrand Ballermann hunderte Touristen für Empörung gesorgt, weil sie die Corona-Maßnahmen missachteten. Unter anderem deshalb gilt auf den Balearen ab heute eine Maskenpflicht praktisch überall außerhalb der eigenen vier Wände. Am Strand, am Pool, beim Essen und beim Sport darf die Maske ausgezogen werden.
Info 3 Mittag.
Nun zu einer Geschichte, die in der Welt des Fußballs für viel Wirbel gesorgt hat. Im Februar hat der Europäische Fußballverband UEFA den englischen Spitzenklub Manchester City für 2 Jahre von allen Europacup-Spielen gesperrt, wegen Verstößen gegen das sogenannte Financial Fair Play, also gegen die Finanzierungsregeln im europäischen Clubfußball. Nun hat der internationale Sportgerichtshof diese Sperre aber aufgehoben und entschieden, Manchester City darf auch in Zukunft an der Champions League teilnehmen. Die Analyse von Sportredaktor Marco Nüssli.
Offenbar too big to fail. Das mächtige und finanzstarke Manchester City darf weiter nach den europäischen Sternen greifen. Der internationale Sportgerichtshof TAS hebt die Sperre gegen den Spitzenklub auf und er reduziert die Buße von 30 auf 10 Millionen Euro. Mehrere Vorwürfe seien nicht erwiesen oder bereits verjährt, so der TAS. Die 10 Millionen Euro Buße erfolgt deshalb, weil Manchester City nicht angemessen mit der Finanzaufsicht der UEFA kooperiert habe. Die Vorwürfe waren happig. Die UEFA sieht es als erwiesen an, dass Manchester City zwischen 2012 und 2016 Geldzuwendungen von seinen arabischen Investoren zu Unrecht als Sponsorengelder deklariert hat. Dies wäre ein schwerer Verstoß gegen das Financial Fair Play. Gemäß diesem darf ein Verein nicht mehr ausgeben, als er effektiv einnimmt. Wenn ein Investor aber unbeschränkt Geld einschießt, umgeht er damit die Richtlinien. Auslöser der Ermittlungen waren clubinterne E-Mails und Dokumente, die von der Plattform Football Leaks öffentlich gemacht wurden. Der internationale Sportgerichtshof kommt nun aber überraschend zu einem anderen Ergebnis als die UEFA. Für den Europäischen Fußballverband ist dies ein schwerer Schlag in seinem Kampf für einen gerechteren Sport. Manchester City wäre der erste Spitzenklub gewesen, der hart und nachhaltig bestraft worden wäre. Kein Spielerkader hat mehr Wert als das 1 Milliarden Euro Team von Manchester City. Kaum ein Verein hat mehr Geld zur Verfügung. Die Entscheidung des Sportgerichtshofs stellt nun das ganze Konstrukt des Financial Fair Play in Frage. Erneut bleibt der Eindruck, dass kleine Vereine streng für Verstöße bestraft werden, aber die richtig Großen weitgehend ungeschoren davon kommen.
Info 3 Mittag.
Und nun nach Kanada. Justin Trudeau, Kanadas Premierminister, der ist eigentlich ein eloquenter, gut aussehender Mann, dessen Regierung dank dem guten Management der Corona-Krise gegenwärtig im Umfrage hoch ist. Doch Trudeau hat sich bereits mehrere Male in unangenehme Situationen manövriert und so auch jetzt. Im Zentrum steht ein Regierungsauftrag im Wert von Millionen kanadischer Dollar an eine Organisation. Auslandredaktor Andrea Christen, jetzt live bei mir im Studio. Sie verfolgen die kanadische Politik. Was ist da genau passiert?
Ja, die kanadische Regierung will in der Pandemie Studentinnen und Studenten helfen, die keine Sommerjobs bekommen haben. Sie will ihnen bezahlte, gemeinnützige Arbeit vermitteln. Und dafür nimmt sie umgerechnet gut 600 Millionen Franken in die Hand. Das Ganze umsetzen soll die We Charity, eine grosse gemeinnützige Organisation. Eine Organisation aber, mit der die Familie Trudeau eben eng verbandelt ist. Trudeaus Mutter und sein Bruder sind auf Veranstaltungen der We Charity aufgetreten und, das wurde erst kürzlich bekannt, haben dafür Zehntausende kanadische Dollar an Honoraren eingestrichen. Trudeaus Frau ist zudem sogenannte Botschafterin der Organisation. Und doch ist Justin Trudeau nicht in den Ausstand getreten, als sein Kabinett diesen Auftrag vergeben hat. Er argumentiert, die We Charity sei schlicht die einzige Organisation in Kanada, die so ein Programm stemmen könne. Trotzdem untersucht jetzt der Ethikbeauftragte des Parlaments, ob Trudeau den Verhaltenskodex der Regierung verletzt hat.
Die konservative Opposition, die hat sich bereits zu Wort gemeldet und spricht von einem 900-Millionen-Dollar-Skandal und fordert auch die Bundespolizei auf, sie solle gegen den Premier ermitteln. Kann dieser Fall zu einem ernsthaften Problem für Trudeau werden?
Ich würde behaupten, es ist noch etwas zu früh, um das zu beurteilen. Wir werden den Bericht des Ethikbeauftragten abwarten müssen. Trudeau war eigentlich gerade auf einem Hoch, Sie haben es gesagt, in der Corona-Krise machte er vor Journalisten teils tägliche Briefings zur Situation mit immer längeren Haaren, mit Bart. Er signalisierte, seht her, es gibt auch für mich keinen Coiffeurbesuch. Kanada managte unter ihm die Krise ungleich besser als etwa der Nachbar, die USA. Und Trudeau und seine Liberalen erreichten in den Umfragen Höchstwerte. Hätten die Kanadier gewählt, hätte Trudeau, der jetzt eine Minderheitsregierung anführt, vielleicht wieder eine absolute Mehrheit geholt. Es wird sich zeigen, ob jetzt diese Umfragewerte nachhaltig einbrechen.
Man wird aber den Eindruck nicht ganz los. Trudeau bringt sich da immer wieder ganz ohne Not selbst in die Bredouille.
Ja, 2016 ließ sich die Familie Trudeau auf eine Privatinsel auf den Bahamas einladen. Trudeau wurde vom Ethikbeauftragten gerüffelt. Letztes Jahr versuchte er, ein Strafverfahren gegen einen kanadischen Konzern zu beeinflussen. Wieder ein Rüffel. Beobachter sagen, es sei schon bemerkenswert, dass bei Trudeau selbst, aber auch in seinem Umfeld, keine Alarmglocken geläutet hätten, auch jetzt bei diesem jüngsten Fall mit der We Charity nicht. Immer wieder stolpere Trudeau ohne Not über solche vermeidbare Fallstricke.
Andrea Christen, herzlichen Dank. Und jetzt hat uns Daniel Hubacher noch Börse und Wetter.
Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 10.250 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 0,666 gehandelt und der Dollar zu 94,15 Rappen. Das Wetter im Norden ist es heute und morgen oft sonnig. In den Alpen und im Süden gibt es Quellwolken und lokale Schauer. Die Temperatur steigt von 23 auf ca. 27 Grad.
Soweit das Update zu Nachrichten und Hintergründen im Info 3. Für diese Sendung waren Daniel Hubacher, Corinna Heinzmann und Patrick Seiler zuständig. Wir wünschen einen guten Mittag, hoffentlich mit Radio SRF.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.